Manche haben schon mitbekommen, die Jahreslosung, das heißt, da wird irgendwo von einer Gruppe ein Bibelvers gezogen, also eine Losung, es wird gelost, wird herausgenommen und dann stellen viele Christen das über das Jahr. Und die Jahreslosung in diesem Jahr ist, siehe, ich mache alles neu. Das kann natürlich ganz vieles in unserem Herzen bewegen, viele Ideen, viele Vorstellungen kommen, ich möchte heute Morgen eben darüber predigen, was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint? Soll ich jetzt dem Herrn Jesus meine kaputten Computer bringen und sagen, du hast gesagt, du machst alles neu? Oder was auch immer in unserem Leben oder in der Welt daneben geht, Katastrophen, du hast gesagt, du machst alles neu, also mach neu. Was ist die Bedeutung dieses Verses? Was ist damit gemeint? Und was uns das heute bringen kann? Wir sind ja Menschen, die sagen, was bringt mir das für mein Leben heute? Das soll klar werden heute an diesem Morgen. Und wir merken, diese Aussage, ich mache alles neu, steht in Offenbarung 21. Und wie ihr ja sicher alle wisst, hat die Offenbarung nur 22 Kapitel. Das bedeutet also, es ist ganz am Ende der Zeit, es geschieht dann dieses alles neu, wenn Gott sein Ziel mit der Menschheit erreicht hat. Dann wird das geschehen. Dann, wenn Jesus Christus, der die Herrschaft ja schon jetzt übernommen hat und der die Zukunft gestalten wird und gestalten darf, weil er der Herr ist. Er hat übernommen die Herrschaft und wird die Menschheit und die Erde zur Vollendung, zum Ziel bringen. Wir fahren eigentlich in den jetzigen Jahren in den Zielbahnhof ein, den Endbahnhof Gottes mit der Geschichte der Menschheit. Also natürlich, es ist Zukunft. Wenn wir den Text im Zusammenhang lesen und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Wow! Das Meer gibt es nicht mehr. Die erste Erde, was ist denn die erste? Ja, das ist doch die, wo wir jetzt sind. Diese Erde, die ist nicht mehr. Der Himmel, so wir ihn erleben, das Firmament und das Universum, ist nicht mehr. Alles ist anders. Neuer Himmel, neue Erde. Diese Erde wird vergehen. Da mute ich euch zu, dass wir zusammen diesen Text aus dem 2. Petrusbrief lesen, der das super auf den Punkt bringt. Dabei sollte vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Es gibt nichts Sicheres als diese Erde und es wird sich nie ändern. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser Bestand hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Petrus nimmt Bezug auf die Sintflut. Die Sintflut war ein gravierendes Ereignis über die ganze Erde, nicht nur regional. Da hat sich auch der Himmel verändert. Viele sagen, viel Wasser war in der Atmosphäre gebunden vor der Sintflut und hat auf dieser Erde wie ein Treibhaus die Funktion gehabt. Und es ist ja so, dass die Bibel sagt, das Wasser kam von oben herunter und es kam von unten herauf. Berge stiegen empor und Täler senkten sich. Damit kann man auch davon ausgehen, dass die Erde, so wie wir sie heute sehen, nicht ursprüngliche Schöpfung Gottes ist. Da hat sich was Gravierendes auf dem Bild der Erde, das Ansehen, verändert. Darauf nimmt jetzt Petrus Bezug. Also da ist schon mal was geschehen. Nur 8 Leute haben überlebt. Durch die Arche. Und jetzt die jetzigen Himmel, da sind wir jetzt. Und die Erde werden durch dasselbe Wort, also wenn Gott spricht, aufgespart. Also das bleibt noch ein bisschen und für das Feuer bewahrt bis zum Tage des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Also Gott sagt, die Heilige Schrift lehrt uns, diese Erde wird vergehen. Im Hebräerbrief heißt es, die Welt wird zusammengerollt wie einen alten Mantel, wenn du jetzt zu Hause durch deine Kleidersammlung gehst und denkst, ach, dieses alte Ding hätte ich eh schon lange wegschmeißen sollen. Dann denk daran, Gott wird die Erde zusammenrollen wie ein Gewand, wo er sagt, das braucht's nicht mehr, ich mach was Neues. Und dieses Zusammenrollen ist ein... Die Elemente der Erde und des Himmels werden vergehen, im Feuer verbrannt werden. Diese Welt ist unter dem Gericht Gottes und was darauf ist. In der letzten Zeit denke ich mir manchmal, ich will die Dinge nicht schlecht reden, aber ich denke mir manchmal, wow, in welchem Tempo verändert sich diese Welt? Und was machen die Menschen? Schlagercontest. Ja, dürfen sie ja. Ich will das nicht schlecht reden. Aber manchmal denke ich mir, wenn ich im Fernsehen die Programme anschaue, denke, überall Halligalli und Spaß und es muss Unterhaltung sein und dies und das und jenes und wir sind aber auf einem sinkenden Schiff. Das sollen sie ruhig machen, die Leute in der Welt. Aber wir, die wir eine Hoffnung haben, eine Zukunft haben, wir sollen einen anderen Fokus haben. Genieße diese Dinge, wenn du das magst. Helene Fischer etc. Alles gut. Also alles gut, weiß ich nicht. Aber ich will dir das nicht madig machen. Aber wir sind doch mitten in einer Zeit, wo uns darauf hinweist, dass schlimme Dinge kommen. Und die gottlosen Menschen, was sind gottlose Menschen? Die gottlosen Menschen können sein, die Leute, die da in den Krieg ziehen als Söldner und Leute, die damals auch in Sarajevo bezahlt haben, damit sie als Scharfschützen andere einfach töten können. Das sind gottlose Menschen. Gottlose Menschen sind, wenn man mit Macht und Gewalt jemand anderen einfach für etwas zwingt, was er nicht will. Gottlose Menschen sind, wenn Unternehmer ihren Arbeitgebern keinen gerechten Lohn bezahlen. Gottlose Menschen sind, wenn sie mit Intrigen etc. solche Dinge tun, wo anderen viel Not bereitet wird. Wenn Ehen zerbrochen werden, wenn in Ehen eingebrochen wird etc. etc. Aber der gottlose Mensch ist auch der gute Mensch, der in seinem Herzen einfach sagt, ich lebe mein Leben. Ich weiß schon, was richtig ist für mich. Dieser Gott hat mir nichts zu sagen, wenn es überhaupt einen gibt. Das ist wortwörtlich ein von Gott losgelöster Mensch. Und wenn einmal Heil und Frieden auf dieser Erde sein soll, muss es mit den Gottlosen, mit der Sünde, mit dem Tod, dieser ständige Störfaktor auf dieser Erde, ein Ende nehmen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich hin und wieder in der letzten Zeit vermehrt auch über Gericht gesprochen habe. Ja, das gehört auch zum Evangelium. Und das ist eine ernste Sache. Dieses eine aber sollte nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es, wenn hinauszögern, halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Also Gott hat eine ganz andere Zeitrechnung. Wenn wir jetzt zum Beispiel rechnen, Sintflut war 2400 vor Christus bis zur Geburt Jesu, dann sind in der Zeitrechnung Gottes 2,5 Jahre vergangen. Tage vergangen. Und wenn wir rechnen von der Geburt Jesu bis heute, sind nochmal 2 Tage vergangen, also 4,5 Tage. Wenn wir in die Zukunft schauen, wenn ein neuer Himmel und neue Erde entsteht, da geht es noch einmal 1 bis 2 Jahrtausende. Und bei Gott sind das Tage. Für uns ist das, die wir im Jetzt leben, geprägt von hier und jetzt, ewig. Petrus aber sagt, und das war jetzt vor 2000 Jahren, also vor 2 Tagen in der Rechnung Gottes, Gott zögert das nicht hinaus. Nur, er will immer noch, dass Menschen ihre Haltung Gott gegenüber, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, verändern können. Darum haben sie Raum zur Buße. Diese Zeit, in der Gott wartet vor dem Gericht, bedeutet, ich gebe euch Menschen, denen, die das noch nicht gemacht haben, die Möglichkeit, in ihrem Herzen die Haltung gegenüber Gott, dem Schöpfer, zu verändern, sich ihm unterzuordnen und von ihm das Leben bestimmen lassen, ihm vertrauen. Das ist der Grund, warum Gott immer noch wartet. Petrus sagt, es ist die Barmherzigkeit, die Gnade, die Langmut Gottes, dass es noch nicht so weit ist. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel, neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Eine Gerechtigkeit, die von Gott ein Lebensstil, eine Art, ein Miteinander, der von Gottes Willen, von Gottes Geist, von Gottes Wesen bestimmt ist. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werden in Frieden. Wachst dagegen in der Gnade und in der Kenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Kurzer Hinweis. Für Petrus ist diese Theologie der Zukunft nichts, was im Kopf bleibt, sondern wo sehr praktisch wird. Denk daran, wozu du berufen bist. Und plötzlich kommt Theologie, Lehre über Endzeit, mit dem praktischen Leben im Alltag zusammen. Ich finde es ganz logisch. Hallo Christen, denkt doch daran, was auf euch zukommt, was auf euch wartet und gestaltet euer Leben in diesem Licht. Das möchte ich jedem sagen, der vielleicht denkt, das interessiert doch mich nicht, was habe ich denn davon? Ja, du hast was davon, wenn du hier und heute und jetzt damit rechnest, was kommen wird. Und dich darauf einstellst. Aber das später nochmal. Jetzt wieder zurück zu dieser Offenbarungsstelle. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Kurzer Querverweis. Heilige Stadt, das neue Jerusalem. Ihr werdet wissen, dass Jerusalem im Handeln Gottes mit dem Volk Israel, dass das Zentrum war, dort stand der Tempel. Und die Identität der Juden hatte viel mit Jerusalem zu tun. Und einmal, wenn Jesus Christus auf diese Erde kommt und sein Friedensreich aufrichtet, noch nicht neuer Himmel und neue Erde, dann wird er von Jerusalem aus regieren. Und jetzt gibt aber die Bibel einen zweiten Hinweis. Schau mal, da gibt es diese sichtbare Stadt Jerusalem. Aber es gibt auch eine Stadt erbaut von Gott im Himmel. Eine Wohnstätte für uns, die wir an Gott glauben. Das himmlische Jerusalem. Und über die Menschen im Alten Testament wird gesagt, ja, sie machen ja deutlich mit ihrer Art, wie sie geglaubt haben, dass sie auf eine Stadt warten, deren Erbauer Gott ist. Es gibt ein irdisches Jerusalem und es gibt ein himmlisches Jerusalem. Das himmlische Jerusalem ist der Wohnort von dir, wenn Jesus Christus dich von der Erde holt und du ihm entgegen entrückt wirst und in den Himmel hineinkommst. Er hat gesagt, ich bereite euch eine Wohnung. Ja, wo? Im himmlischen Jerusalem. Ja, da hast du keine Gedanken mehr an Energiekosten und Miete und so weiter. Und Renovierungsarbeiten sind dann nicht mehr nötig. Es ist unbefleckt, unverwelklich, es ist einfach perfekt. Und das wird jetzt für dich im Himmel aufgebaut. Und diese Stadt, ich lade euch ein, lest Offenbarung 21. Mit welcher Herrlichkeit, mit welcher Eigenschaft, wie wunderbar, wie unvorstellbar schön die beschrieben wird. Diese Stadt wird dann, wenn Gott ein neuer Himmel und eine neue Erde und wenn die erste vergangen ist, die kommt herab auf diese Erde. Der Wohnort Gottes und unser Wohnort, der Wohnort Jesu des Lammes auf diese Erde herab. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, was bedeutet das denn, wenn Gott hier offenbart, das Ziel der ganzen Heilsgeschichte, das Ziel der Erlösung, alles, was Jesus gemacht hat, das Ziel des Handeln Gottes, auch in der Zukunft, wird hier auf den Punkt gebracht. Und da wird zum Ausdruck gebracht, die Sehnsucht Gottes ist, mitten unter uns Menschen wohnen zu können, ohne uns vernichten zu müssen. Wir werden ihm gleich sein, sagt der erste Johannesbrief. Wir werden ein Wesen haben, das total zu Gott passt. Das ist das Ziel und die Sehnsucht Gottes. Ich will die Menschen bei mir haben. Ich will bei ihnen, mitten, unter ihnen wohnen. Nichts Trennendes soll mehr da sein. Und die Sünde trennt. Das muss erledigt sein. Auch müssen wir eine Neuschöpfung sein. Und das sind wir, wenn wir wiedergeboren sind. Neu geworden. Und jetzt gibt es dieses Herz Gottes, das sagt, ich will diese Menschen bei mir haben. Wer immer du heute Morgen bist, wie immer du dich fühlst, schuldig oder was immer, oder kalt oder was auch immer, Gott sagt, ich will dich bei mir haben. Ich will dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich will dich segnen mit allem, was ich habe. Ich will, dass du ewig erfüllt und glücklich bist. Ich will dir echtes Leben geben. Und auf einmal, wenn man das so für sich anwendet, kann man verstehen, was im Epheserbrief heißt. Er hat uns geschaffen, um uns Menschen, an uns Menschen zu zeigen, wie groß seine Gnade und wie groß seine Liebe ist. Dass wir nämlich so zu Gott passen, dass nichts mehr dazwischen ist, kann nur durch Jesus Christus gemacht werden und nur durch Jesus. Was für ein Preis hat doch Gott bezahlt? Was für ein Preis hat Jesus bezahlt? Dass er Brüder und Schwestern im Himmel hat, mit denen er sein Reich teilen will. Wie herrlich ist es, Jesus sagt, Vater, verherrliche du meinen Namen, wenn ich wieder zu dir komme, und das ähnlich. Und dann sagt er, ich habe ihnen die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit alle eins seien. Hallo? Was bedeutet für dich der Begriff Herrlichkeit? Ich denke, dass hier ganz stark dieser Gedanke da ist, Qualität und Erscheinung wie Gott selber, wie Jesus Christus. Nichts Finsteres mehr da, gar nichts. Ich habe es ihnen gegeben. Ja, du spürst, ich möchte dir gerne ins Herz schreiben, was für eine Liebe, was für eine Gnade, wie wertvoll, wie groß und schwer unsere Zukunft ist. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Wir kommen jetzt gedanklich, wenn man Offenbarung liest, kommt man aus dieser ganz schweren Trübsalzeit, wo es ganz schwierig für Juden und für Menschen, die an Gott glauben werden wird. Und jetzt stell dir vor, wie eine Mutter, man macht das ja auch intuitiv, wenn man jemanden weinen sieht und man hat ein bisschen vertraute Beziehung zu ihm, dann sagt man, wischen wir die Tränen weg, ist ja gut. Und dann wird ein Trost sein. Gott wird nicht per Hand die Tränen abwischen, aber in deinem Herzen wird ein Trost sein, der echt Gewicht hat. Wir haben vor kurzem in der Losung auch einen Vers gelesen, der Trost wird so groß werden, wie das Leid geworden ist. Das heißt, jemand, der besonders viel Leid erlebt hat, wird besonders viel Trost erleben. Großartig. Der Tod wird nicht mehr sein. Und darum sind wir nicht im messianischen Friedensreich in diesen 1000 Jahren der Herrschaft Jesu auf dieser Erde, sondern wir sind wirklich im neuen Himmel, neuer Erde, denn erst dort gibt es keinen Tod mehr. Der Tod ist tot. Halleluja. Weder Leid noch Schrei, Geschmerz wird mehr sein. All diesen furchtbaren Umgang, den manchmal Menschen miteinander haben, all dieses körperliche und seelische Leid, Schmerz. Denn das Erste ist, was ist das Erste? Das Erste ist jetzt. Das ist das Erste. Das ist vergangen. Und der auf dem Thron sagt, und jetzt kommen wir zur Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Siehe, ich mache alles neu. Was ist damit gemeint? Neue Himmel, neue Erde. Keine Spur mehr von Tod, von Sünde. Herrlichkeit. Gemeinschaft mit Gott in einer Qualität, wie wir das jetzt noch nicht kennen. Teuer erworben und erschaffen durch das, was Jesus getan hat, was uns das heute bringen kann. Ich möchte einen kurzen Überblick geben. Bitte erschreckt nicht. Es soll ein Überblick sein. Bitte, ihr müsst die ganzen Dinge nicht, überhaupt nicht merken. Ich habe euch ein Handout gegeben, wo das auch noch droben ist. Ich will das, muss das auch ganz kurz machen. Wir kennen die Sintflut, wissen diesen Bericht, glauben das hoffentlich. Abraham, Mose, Beginn des Alten Bundes, dann die ganze Geschichte mit Israel, Reichsteilung, Nordreich, Südreich, Wegführung, Wiederherstellung und dann kommt Jesus Christus. Und der alte Bund, den Gott mit den Juden gemacht hat, nicht mit uns, mit den Juden gemacht hat, ist beendet. Und jetzt beginnt der neue Bund. Der Bund heißt, auf der Grundlage meines Blutes, meines Opfers, will ich eurer Sünden und Ungerechtigkeit nie wieder gedenken. Das ist der neue Bund. Wenn wir auf Israel schauen, 70 nach Christus, wurde Jerusalem zerstört, die Juden zerstreut auf alle Erdteile. 1948 gab es wieder die Staatsgründung von Israel. Das, was Gott gesagt hat, ich werde euch sammeln, hat da begonnen. Und vor uns als Menschen, die zu Christus gehören, habe letztes Jahr darüber gepredigt, kommt die Entrückung, die steht vor uns, wo Gott die in Christus Entschlafenen, die Toten und die Lebenden mit einem Ruf seiner Stimme zusammen in der Luft wieder entgegengehen und wieder mit ihm im Himmel sein werden und unsere Wohnungen beziehen. Das ist das, was auf uns zukommt. Eines ist ganz sicher für die Glaubenden, es wird nach 2025 sein. Das wissen wir, oder? Das Jahr ist vorbei. Also, ist es 2026? Könnte sein. Könnte jederzeit sein. Wir sind hier. Wir warten auf diese Entrückung. Ja? Das ist unsere Zeit. Wir wissen von der Bibel, es wird eine Trübsalzeit geben, die ist mit Jahren bezeichnet, 7 Jahre, besonders wird sie Israel betreffen, aber auch die ganze Welt. Jesus kommt und richtet sein Reich auf, das messianische Reich, dann wird wirklich Frieden auf dieser Erde sein und vieles schon ein Stück heil geworden. Das sind dann die Stellen, wo gesagt wird, der Löwe wird Gras fressen und das Kind wird am Bau einer Schlange spielen und muss keine Angst haben. Und die Menschen werden wieder ein sehr hohes Alter bekommen. Nur die Sündigen, werden früher, als sein müsste, sterben. Einfach anderes Thema. So, und jetzt sind wir hier. Ja, Endgericht, neuer Himmel, neue. Siehe, ich mache alles neu. Okay, in der Zeitrechnung Gottes mindestens noch 2, 2,5 Tage. Ja, und jetzt, was soll ich jetzt mit dem machen? Heute hier, 2025, was bringt mir das, das zu wissen? Folgendes können wir uns zu Herzen nehmen. Vorfreude nutzen und fokussiert in der Jetztzeit leben. Der Herr Jesus hat, wie es in Hebräer 12 heißt, um die vor ihm liegende Freude nicht auf die Schande geachtet, die er unter den Menschen hatte. Nicht auf das Leid, sondern auf die Zeit, wo er wieder mit dem Vater zusammen sein wird. Er hat die Vorfreude genutzt. Wir können diese Vorfreude auch nutzen. Vorfreude entwickeln und nutzen. Ja, ich ermutige euch und mich, lasst uns doch an diese zukünftige Herrlichkeit denken. Und manchmal ist es ja so, dass wir keine Vernetzung haben. Herrlichkeit, ja, was ist Herrlichkeit? Ein Wort. Was ist es denn? Ist dieser Begriff für dich gefüllt oder leer? Dann lade ich dich herzlich ein. Mach's doch so wie Maria. Maria, die Mutter des Herrn, von dir wird mehrmals gesagt, sie hörte Sachen, hat es noch nicht verstanden, hat es aber bewahrt und im Herzen bewegt. Und das ist eine gute Regel für Dinge in unserem Leben des Glaubens, wo wir spüren, ich verstehe das noch nicht richtig. Da ist keine Welt für mich dahinter, ist für mich nur ein Begriff. Trotzdem ist wie der ABC-Schüler, der beginnt mit dem ABC-Schreiben. Er beginnt mit dem kleinen Einmaleins, bevor er die nächste Strophe und die nächste. So ist es auch im Glauben. Wir beginnen manchmal mit Themen, wo wir spüren, oh, da ist mehr dahinter. Aber da kann man doch mit anderen reden. Da kann man mit Gott reden. Das kann man im Herzen behandeln. Und ebenso ist es auch mit dieser Herrlichkeit, zukünftige Herrlichkeit. Die Herrlichkeit deutlicher wahrnehmen. Man könnte auch hergehen und in der Bibel mal ein Studium machen, wo steht überall Herrlichkeit? Was hat es mit meinem Leben zu tun? Wie schaut es aus in der himmlischen Stadt in Jerusalem? Wie hat Paulus über Leid und Herrlichkeit gedacht? Den Blick auf das Unvergängliche richten. Das ist der Teil unseres menschlichen Lebens, dass wir total fokussiert sind vom Hier und Jetzt. Was uns jetzt beeindruckt, der Schmerz, die Gefühle, die Welt, die Gedanken, die Unsicherheit, all das beeinflusst uns, macht was mit unserer Gefühlswelt. Aber das ist ja nur eine Seite. Die Bibel sagt, schau auf das Unvergängliche, das bleibt. Und du kannst Gott darum bitten, dass er dir die Augen öffnet für das Zukünftige. Und du selber kannst etwas tun, indem du deine Bibel liest und dir Gedanken über die Zukunft machst und das in dein Herz hineinnimmst. Nicht als Information, sondern was heißt denn das für mich? Den Blick auf das Unvergängliche richten. So hat es Jesus gemacht. Und so werden wir aufgefordert, auch auf Jesus zu schauen. Dem unerschütterlichen Reich entgegengehen. So wird das formuliert. Wir warten auf ein unerschütterliches Reich in dieser Zeit, in der es ganz neue Imperien gibt. Mächte, die sich auf der Erde, aber die werden alle untergehen. Und da sagt uns die Heilige Schrift, hoch mal Christ, du hast ein Reich, das nie erschüttert werden kann. Du gehörst schon in eine neue Welt hinein. Ich habe euch diese Impulse hier auf einem Blatt und da hinten habe ich eine Reihe von Texten, wo ich denke, die könnten euch helfen, hier den Fokus mehr darauf zu richten. Und nimm's mit oder nimm's nicht mit. Was man auch noch tun könnte. Aber das ist in meinen Augen jetzt das Wichtigste. Wenn du bereits mit Jesus unterwegs bist, danke Gott dafür, dass du bereits eine neue Schöpfung bist. Wiedergeboren. Eine neue Kreatur. Du bist schon jemand, der in diese Welt hineingehört und entwickle deine Fähigkeit, andere zu Jesus einzuladen. Denn das Warten Gottes hat die Bedeutung, andere sollen noch dazukommen. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, bitte ich dich von ganzem Herzen, ändere deine Gesinnung gegenüber Gott. Ordne dich ihm unter. Anerkenne ihn als den Herrn, deinen Schöpfer des Himmels und der Erde. Wenn du das nicht tust und weiter losgelöst von Gott lebst, bist du unter denen, die im Gericht enden werden. Das muss Buße tun, heißt, ich ändere meine Gesinnung gegenüber Gott gegenüber. Nicht ich bin mehr der Bestimmer in meinem Leben, sondern Gott soll es sein. Rechne auch in deinem persönlichen Leben mit dem Gott, der ewig Neues schaffen kann. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wenn man hier so einen Vers liest, manchmal betet man ja bestimmte Themen und sagt, Gott, wie ist das und so weiter, wie denkst du darüber? Und dann kann es passieren, dass Gott uns ein Bibelwort gibt, völlig aus dem Zusammenhang herausgelöst und trotzdem für uns. Und das ist auch in Ordnung. Und was wird hier denn über das Wesen Gottes gesagt? Gott kann immer, siehe, ich mache alles neu. Es bedeutet, dass Gott immer was Neues machen kann. Es gibt ein altes Lied, da heißt es, wer auf den Knien ringt, wer zu Gott geht und in sein Heiligtum hineingeht, dann sieht er plötzlich in seinen Gedanken Gott am Werk. Der Gott, der ewig Neues schaffen kann, in deinem Leben, im Leben der Gemeinde, auf der ganzen Erde. Also nimm doch dieses Wesen Gottes, der wirklich Neues schaffen kann, in Beziehungen, in alle möglichen Dingen. Trotzdem bleiben wir immer noch in der Vergänglichkeit auf dieser Erde. Bete, Herr Jesus, komm. Entwickle deinen Lobpreis im Blick auf die Ewigkeit. Möchte jemand der Predigt enden und lade euch ein, eine Minute noch stille zu sein. Entweder könnt ihr euch an diesen Gedanken orientieren oder für euch, wenn euch was wichtig geworden ist, das nochmal mit Gott besprechen, darüber beten. Ich mache dann den Schluss.